Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Heute bei mir zu Gast die Moderatorin und Schauspielerin Desiree Nosbusch. Viele werden sie unlängst in der erfolgreichen Serie Bad Banks gesehen haben. Sie ist Mutter zweier Kinder, lebt in Kalifornien und Luxemburg, wo sie auch zur Welt kam, als Tochter einer Italienerin. Natürlich wird es da um Pasta gehen, aber auch um Pasta rein. Ins Kleid, in die Hose, in die Rolle. Eine Schauspielerin muss zunehmen oder abnehmen können, wenn es das Drehbuch verlangt. Steigen wir also auf der Reise durch die Kühlschränke ihres Lebens erstmal ein mit dem Verzicht, bevor wir uns danach dem Kochen und dem Genießen widmen. Als ich, liebe Desiree, letztes Mal die Einladung für Toast Hawaii ausgesprochen habe und du gleich da sagtest, ja super, über Essen reden und so weiter, habe ich in dem Moment gar nicht realisiert, dass du ja im Moment in einer sehr heiklen Phase bist, was Essen angeht, weil Schauspieler tatsächlich ja manchmal für bestimmte Rollen zu- oder abnehmen müssen.
Und leider meistens abnehmen. Ich glaube, das Zunehmen würde mir leichter fallen, aber es ist gerade die Abnehmphase, ja.
Wobei man dazu auch sagen muss, denn du hast das Medium bringt es mit sich, dass man dich jetzt nicht sieht, aber du bist in einer idealen Verfassung, du hast einen gesunden Körper, du siehst toll aus, aber die Rolle, die du spielst, für die du das tust, da, die muss ein bisschen krank sein.
Die muss ein bisschen zerbrechlicher und zarter wirken. Und es wird ja immer gesagt, dass die Kamera noch ein paar Pfunde oder Kilos draufpackt. Also man sieht effektiv in der Kamera noch nach mehr aus, als man vielleicht dann auch ist. Insofern, um dann ein bisschen zarter und filigraner zu wirken, muss man halt extrem weniger haben. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ein paar Wochen, Monate. Aber es fällt mir ja zunehmend, als auch mit dem Älterwerden, immer schwieriger. Dieses, oh, ich esse mal zwei Tage nichts, ich esse auch so gerne, das ist das Problem.
Wie machst du das denn? Also wie gehst du damit? Man weiß ja auch, man soll jetzt nicht so Crash-Diäten machen, man soll jetzt auch nicht unbedingt von 100 auf 0 gehen oder so. Bevor wir jetzt also über die Freuden des Essens sprechen in deinem Leben, sprechen wir erstmal über den Verzicht.
Also ich habe für meine Rolle der Christelle LeBlanc damals bei Bad Banks habe ich so eine Crash-Diät gemacht. Ich habe diese HCG-Diät gemacht. Es ging damals um ungefähr 10 Kilo, die ich mir so als Ziel gesetzt hatte. Und das ist mir auch gelungen, aber wie gesagt, auf eine dann doch nicht sehr gesunde Art.
Wie denn? Was hast du gegessen oder nicht gegessen?
Und HCG ist dann, das sind halt so eine Zufuhr von so kleinen Tabletten, die man auch nimmt.
Unterdrückt ist das Hungergefühl.
Genau, es unterdrückt das Hungergefühl. Und vor allem ist es aber so, dass du absolut kein Fett zu dir nimmst. Ich habe es zweimal 21 Tage gemacht und ich habe wirklich so 120 Gramm Protein in Form von, sei es Fisch oder Huhn, wirklich so in der Pfanne trocken oder mit ein ganz bisschen Wasser angebraten, ansonsten nur proteinhaltiges Gemüse. Natürlich keine Milchprodukte, kein Alkohol, schwarzen Kaffee und ungesüßten Tee.
Warum will irgendjemand Schauspieler werden?
Das habe ich mich da auch gefragt. Es hat funktioniert, aber der Nachteil da ist, dass meine Schilddrüse so ziemlich eins abbekommen hat. Und seitdem ist das bei mir eher so, dass es nach allen Richtungen dann mal hoch, mal runter geht. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, endlich, ich versuche es jetzt so auf die gesunde Art, dass ich abends nichts mehr esse, dass ich natürlich auf Alkohol verzichte und dass ich auch dieses 16-8 mal probiere, mit zwischendurch 16 Stunden sozusagen irgendwie faste und dann 8 Stunden esse.
Aber ich dachte, das wäre umgekehrt. Ich esse immer 16 Stunden und 8 Stunden nichts und ich wundere mich immer, dass nichts passiert.
Also es ist irgendwie, man hofft immer. Ich ertappe mich dann an Tagen, wo es mir schwerfällt, dann geht man und geht ins Internet und versucht so die Wunderpille, die Wunderwaffe. Und man fragt eine befreundete Ärztin, die mir dann nur als Antwort sagte, Desiree, Glaubst du, dass wenn es das wirklich gäbe, ich das nicht schon längst nehmen würde? Und das heißt, es gibt ja,
okay.
Die Bewegung ist natürlich das A und O. Und da gebe ich zu, da macht mir gerade ein bisschen die Situation, in der wir leben, alle.
Corona.
Ja, Corona im Strich durch die Rechnung. Weil so Spinning oder so das, was ich so gerne tue, geht halt gerade nicht. Und das macht es mir schwer.
Mhm. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer verloren haben, die, wie soll ich sagen, vorbereitet waren, dass es so asketisch losgeht, sondern die wahrscheinlich dachten, das Erste, worüber man mit dir spricht als Halbitalienerin, ist Pasta, saftige Pasta mit tollen Soßen und so. Was ist denn für dich in deiner Fantasie, wenn du so darben musst und wenn du auf Essen verzichten musst und Hunger hast und denkst, okay, wenn das vorbei ist, dann, was ist so eine Verheißung?
Einen großen Teller Tagliatelle, frisch gemachte, mit ganz viel Butter, Parmesan und Trüffel.
Oh Gott, ja, ja.
Und einem Glas Weißwein dazu.
Tatsächlich muss man, ja.
Ich würde sogar noch mit einem Stück Brot irgendwie den Rest Käse mit Trüffel unten aus dem Teller raus.
Natürlich, und das ist kein Vollkornbrot.
Nein.
Also, als wir mal zusammen essen waren, ich kann es jetzt nicht vormachen, ich würde es gerne vormachen und ich weiß auch nicht, ob du weißt, worauf ich anspiele, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber die Art, wie du Nudeln aufrollst, ist irgendwie anders.
Wirklich?
Ja, du machst dann nochmal mit dem Handgelenk nochmal wie so ein Haken, aber das machst du so selbstverständlich, du guckst da auch nicht hin. Das liegt wahrscheinlich daran, oder vielleicht liegt es auch an gar nichts und das ist eine komische Beobachtung. Hat dir das noch nie jemand gesagt?
Nein, so genau hast du mich beobachtet.
Ja.
Ich bin ja froh, dass du nicht jetzt, ich dachte kurz, ich halte inne nicht, dass du sagst, du hast so geschmatzt oder irgendwas.
Das würde mich nicht stören beim Essen. Also es kommt drauf an.
Nein. Echt, tue ich da? Gut.
Also das ist wie so eine Profi-Hand. Also wir alle essen Pasta, weil es schmeckt, aber du bist, wie gesagt, durch deine Herkunft auch so ein bisschen
klar.
Natürlich, magst du kurz deine Eltern vorstellen,
ja,
was sie vielleicht für einen Einfluss auf deine kulinarische Erziehung hatten?
Meine Mutter ist Italienerin, die kommt aus Norditalien, aus der Veneto-Region, so Treviso, also nördlich von Venedig. Mein Vater, der leider nicht mehr lebt, der war Luxemburger, allerdings auch mit einer Mutter meiner Oma, die aus dem Elsass kam und einem luxemburgischen Vater. Und das Essen bei uns zu Hause war schon sehr italienisch geprägt. Ich habe immer so im Ohr, es gibt zwei Geräusche, die ich abends, wenn ich im Bett lag, in unserer kleinen Wohnung, in der ersten, in der wir lebten, die ich so immer im Ohr hatte. Das war entweder das Geräusch der Nähmaschine, weil meine Mutter genäht hat und auch für Leute genäht hat, also eine Art Schneiderin war. Oder das Geräusch meiner Mutter, die Teig,
oh.
Der Teig mit so einem,
mit so einem Nudelholz.
Nudelholz, genau, in der Küche. Das hat sie dann immer abends oder nachts gemacht, weil da brauchte sie den Tisch frei und da konnte dann nicht irgendwie, konnten wir da nicht sitzen mit Hausaufgaben. Und das macht ja dann auch Staub im Sinne von Mehl und so. Und dann ist man mit diesem Geräusch eingeschlafen oder sie hat dann, wenn sie dann den Teig fertig hatte, hat sie entweder mit so einem kleinen, ich sag jetzt mal so einem kleinen Schnapsglas, hat sie so Kreise, das klang dann immer so rausgedreht, wo sie dann eine selbstgemachte Füllung drauf tat und dann die typische Bewegung meiner Mutter, so die Raviolis so gedreht, gedreht. Das habe ich dann später auch immer mit ihr gemacht. Oder wir wurden wach morgens und dann standen die Küchenstühle irgendwie nicht am Tisch, sondern so quer durch die Küche mit einem Besenstiel drauf und da hing dann die frische Pasta drüber, die dann trocknete. Also insofern sehr italienisch bei uns.
Oh. Sag mal, wenn sie das gemacht hat, hat sie das tatsächlich dann für denselben Abend gemacht oder macht man sowas dann auch auf Vorrat, wenn man sich
das
so viel Mühe macht?
Das macht sie dann, hat sie auch auf Vorrat gemacht. Das wurde dann zum Teil später, als wir dann eine Tiefkühltruhe hatten, dann wurde dann auch dann Gnocchi, das wurde dann natürlich auch eingefroren. Und dann war es so, dass wir also als wir ganz jung waren und auch nicht schulpflichtig, da waren wir teilweise mehrere Monate im Jahr mit meiner Mutter bei meinen Großeltern in Italien, später dann nur die Sommerferien. Und da war es dann so, dass Passata eingekocht wurde, also die Tomatensauce, die wir so...
Ja, als Basis eigentlich dann den für vieles, ne?
Genau, und meine Oma hat einen großen Garten, wo die Tomaten natürlich wunderschön reiften und dann sozusagen gewartet haben, bis man dann kam oder die ganzen Kinder sozusagen aus den anderen Ländern anreisten. Und dann wurde während Tagen auf so einem Feuer, in so einem überdimensionalen riesigen Topf mit fast so mit einem Kochlöffel, der wie ein Besenstiel so groß war, wurden dann diese Tomaten mit Kräutern einfach eingekocht und reduziert. Und die wurden dann halt abgefüllt und diese Passata-Gläser, oben kam dann ein bisschen Olivenöl drauf und dann wurde es zugemacht. Mhm. Und die, mein Vater holte uns dann nach den Sommerferien ab, die wurden dann praktisch transportiert mit nach Luxemburg, sodass man dann während einigen Monaten auch die Soße sozusagen frisch aus Italien hatte. Das war die eine Küche und dann war es natürlich so, dass meine Mutter, da sie ja in Luxemburg meinen Vater kennengelernt hatte und dann auch dort lebte, den Ehrgeiz hatte, luxemburgische Küche zu lernen. Und jetzt fragst du mich bestimmt, was ist denn so die luxemburgische Küche? Ja. Und das ist, also ein Gericht, das sind Luxemburger Knidlen, nennen wir die. Das ist so eine Mehlspeise, ja, das ist wie Knödel in Deutschland, würde man sagen, die dann gemacht werden, entweder mit Speck halt so in Butter oder auch in so einer Cremesoße. Das war so eine Mischung aus italienischer Küche und luxemburgischer Hausmannskost, mit der ich groß geworden bin. Ich habe mich immer, was diese Kultur jetzt, die Essenskultur angeht, immer mehr italienisch gefühlt als luxemburgisch und habe immer geträumt von einem großen Küchentisch. Und ich glaube, jeder, der schon mal bei mir zu Hause war, schmunzelt jetzt, der das hört, weil genau das habe ich. Also mein Zuhause, das dominiert immer der Küchentisch.
Hast du so eine offene Küche, so einen Wohn-Essbereich, kann man das sagen?
Genau, da ist große Küche, großer Tisch und ich habe immer gesagt, ich möchte so leben später, dass bei mir gibt's immer eine Nudel und jeder kann immer kommen und ich kann immer irgendwas zaubern, mal wird's besser, mal vielleicht weniger toll, aber Essen ist immer, das bringt die Leute zusammen. Ich mach's auch gerne zu Hause so, ich find's auch ins Restaurant gehen ist sicherlich schön, aber so zu Hause für Freunde und Familie kochen ist für mich so, ja, ich glaube, das tollste Erlebnis überhaupt.
Hat denn deine Mutter, die ja eine leidenschaftliche Köchin gewesen und eine sehr, sehr gute Köchin offenbar auch ist, hat sie dir aktiv das Kochen beigebracht?
Also komischerweise war das nie so, Kind, guck mal, irgendwann brauchst du das, sondern, oder könntest du es gebrauchen? Nein, das war eher so, weil wir wahnsinnig gerne Zeit zusammen in der Küche verbracht haben. Die Küche war auch unser Ort im Haus, wo man auch die Tür zumachen konnte. Und ich habe wunderbare Erinnerungen an meinen Bruder, meine Mutter und mich in der Küche. Wir haben teilweise so gelacht und so Spaß gehabt, so dass mein Vater irgendwie, der vom Fernseher saß, in einem ganz anderen Raum, dann rief, kann der mal still sein? Also die Küche war so unser Rückzugsort.
Ja, okay, so eine Muschel.
Genau, das ist eigentlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, auch heute mit meinen Kindern so. Der eine hängt irgendwie über der Insel, der andere hängt auf dem Hocker und der andere rührt im Topf. Und das ist so, ja, der Treffpunkt.
Man ist zusammen.
Genau, man ist zusammen. Und das ist mir so beigebracht, ich habe es mir abgeguckt, weil es gab nichts Schöneres, als mit einer Kaffeetasse in der Küche bei meiner Mutter zu stehen und zu gucken, wie sie was macht.
Ja, ja.
Und sich inspirieren lassen. Und
aber dein Leben war ja eigentlich, du hast sehr früh bist du selbstständig geworden, du bist sehr früh ausgezogen und du hast sehr früh auf der ganzen Welt gearbeitet. Wie hast du dich in der Zeit ernährt? Bist du immer in Restaurants gegangen?
Nee, ich habe ganz, ganz oft meine Mutter angerufen. Meine Mutter sagte schon immer, Gott sei Dank brauchst du ab und zu ein Rezept, weil sonst würdest du dich nicht melden. Mhm. Ich habe ganz oft aus New York, das war ja so, da ging ich ja richtig mal weit weg und zur Schule, zur Schauspielschule. Und ich hatte so von allen Freunden aus der Schule vielleicht das Glück, eine Wohnung zu haben, weil ich sie von Europäern gemietet hatte, die eine gut ausgerüstete Küche hatten. Das heißt, viele leben ja mit einer Mikrowelle und mehr nicht. Ich hatte Töpfe, ich hatte so das, was man braucht, um richtig zu kochen. Also hatte es sich so irgendwie, wurde es so ein Usus, dass man sich bei mir traf. Oder man traf sich, ich sage jetzt Oscar-Verleihung, wir treffen uns bei Desiree und die Desiree kocht und wir gucken die Oscar-Verleihung zusammen so. Und wie oft ich da meine Mutter dann anrief und gesagt habe, Mama, sag mir doch mal genau, wie mache ich das oder wie mache ich dieses Gericht. Dafür habe ich Telefongeld investiert. Und ich muss auch sagen, das ist heute noch so. Ich würde heute noch meine Mutter anrufen und sagen, Mama, meine Gnocchi fallen mir auseinander oder meine Knödel werden unten im heißen Wasser zu Brei. Was habe ich falsch gemacht? Sagt sie, ja, da musst du noch ein bisschen Sprudelwasser reintun. So und so.
Das ist doch so ein guter Trick. Also gute Gnocchi mit Sprudelwasser.
Knödel, also die Knödel, damit sie nicht irgendwie pappig werden, sondern luftig bleiben, ein Schluck Sprudelwasser rein.
Du lebst in Kalifornien und du lebst in Luxemburg. Mhm. Und was würdest du sagen, zu wie viel Prozent hier oder da?
Also wenn ich Luxemburg leben sage, heißt es natürlich für mich auch immer in Europa sein wegen Arbeit. Das teilt sich dann auf, je nachdem, wo ich halt gerade drehe. Aber es ist jetzt schon so, dass ich natürlich mehr in Europa bin oder in Luxemburg bin als Basis. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, 8 Monate im Jahr, 9 Monate im Jahr Europa. Und wenn ich Glück habe, 3 Monate.
Oh, das ist gar nicht viel. Das ist wirklich wenig.
Ja, das ist schon noch. Also es ist jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr gewesen, halt bedingt, dass man weniger arbeiten konnte oder noch kann. Aber mein Traum wäre irgendwann, es halbe hinzubekommen. Wobei, ich sag jetzt mal, Kalifornien ist natürlich, das hängt sehr mit meinen Kindern zusammen. Also das Positive an dieser Krise ist, dass wir alle wieder unter einem Dach uns wiedergefunden haben.
Und zusammen auch esst und kocht?
Ich glaube, das war während der erste Lockdown, den wir hatten Mitte März drüben, war ich gerade drüben und besuchte meine Kinder. Und dann gingen die Grenzen zu und ich habe spontan beschlossen, ich bleibe dort. Und weil meine Jobs waren eh alle auf einmal abgesagt. Und dann haben wir wirklich 14 Wochen lang, war unser Inhalt, Lebensinhalt war, was kochen wir heute Abend? Oder abends dann schon während dem Essen, was soll ich denn morgen Mittag kochen? Oder mittags dann schon wieder, ach, heute Abend könnte man doch das und das
machen.
Aber
ich habe das auch zusammen gemacht, ja?
Zusammen.
Ja.
Mein Sohn ist, das ist so irre, für den war das Tollste als Kind Food Channel gucken. Also so wie andere Kinder Zeichentrickfilm gucken, war für ihn Food Channel. Food Network, Food Channel. Und dann saßen wir beide mal da und dann immer von diesem kleinen Jungen immer, Mama, können wir das morgen nachkochen?
Oh, wow.
Mama, können wir das morgen probieren? Ja, Lenny, jetzt lass uns mal irgendwie, Mama, das müssen wir. Und er ist heute noch so. Lennon ist wirklich, Gourmet ist ein großes Wort, aber für ihn, und das hat mir, das, er ist Diabetiker ne? geworden, ja, als er 15 war. Und das war, weiß ich noch, einer meiner ersten Gedanken war, um Gottes Willen, dieser Junge, der
das Essen so liebt.
Der das so liebt, muss jetzt auf so vieles verzichten oder sich umstellen. Und der ist heute noch, der kocht mit einer Leidenschaft und kocht auch so raffiniert oder erzählt mir dann irgendwie, ich habe da jemanden gefunden, der hat da irgendwie so einen Biogarten und da können wir dann das und das holen, Mama. Und dann habe ich da noch jemanden, der ist wirklich leidenschaftlich. Mhm. Wir können stundenlang in der Küche stehen und kochen. Wirklich.
Hast du von ihm was gelernt, was das Kochen angeht?
Was er hat, was ich bewundere, ist, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er nimmt sich die Zeit. Also diesen, ich mache mir ab und zu so Druck, wird das alles parallel jetzt fertig? Mhm. Vor allem, wenn Gäste kommen. Und er ist so der Zen, der steht da gut, und macht das mit einer Ruhe und einer Gelassenheit und sagt dann immer, Mama, ich tue jetzt noch eine Portion Liebe rein. Und wird das schon gehen? Das kann gar nicht schlecht werden. Also der ist so richtig, geht da drin auf. Ich gucke ihm wahnsinnig gerne zu, wenn er kocht.
Also das heißt, dass er dir auch vielleicht so ein bisschen mit ein bisschen Glück deinen Perfektionismus austreiben kann als Gastgeberin, den man ja oft hat. Ne? Also das kennt jeder, oder? Der das jetzt hört. Und ich finde es auch wirklich tückisch, schon für zwei Leute, wenn man verschiedene Sachen macht, dass es wirklich so auf dem Punkt ist. Ne? Also so, wann fange ich mit der zweiten Sache an, wann mit der dritten, damit das alles zusammen endet.
Und dann kommt auch dazu, wenn man diese offenen Küchen hat, die ich ja unbedingt haben wollte, aber du kriegst ja die Gäste nicht aus dem Kochtopf raus. Die stehen ja an deiner Kücheninsel und gucken dir in den Topf. Das heißt, dieses mal schnell abschmecken, oder? Das macht mich immer total nervös.
Ah, ja.
Und ich dann sage, wollt ihr nicht mal kurz auf die Terrasse oder so? Ich muss mal probieren.
Werbung.
Dieser Podcast Toast Hawaii wird ja von Dr. Oetker unterstützt. Und so möchte ich in jeder Episode etwas einflechten, eine Geschichte oder ein Erlebnis, das mit dieser Marke etwas zu tun hat. Die Deutschen gelten als Brotweltmeister und sie gelten als sehr deutsch. Denn es gibt ein deutsches Brotinstitut und dort wiederum findet man das deutsche Brotregister. Das behauptet, in diesem Land gäbe es mehr als 3000 Brotspezialitäten. Kann das stimmen? Wie auch immer, Brot ist in diesem Land heilig. Wir haben das Brot zum Hauptdarsteller einer eigenen Mahlzeit gemacht, dem Abendbrot. Und wer glaubt, das sei ja überall auf der Welt so, der täuscht sich natürlich. Klar, seit 1000 Jahren gibt es an wohl jedem Schrabbelbahnhof der Welt belegte Sandwiches, aber Abendbrot ist ganz klar German Kultur. Keine Schimmelspore hat dieses Grundnahrungsmittel in den letzten Jahren derart unter Druck gesetzt wie die No- oder Low-Carb-Ernährungsweise. Eine Freundin von mir, die in Spanien lebt, fleht mich vor jedem Besuch an, bring Brot mit. Gutes, grobes, festes, feuchtes, ehrliches Vollkornbrot ist in vielen Ländern so gut wie gar nicht zu finden. Was dem noch am nächsten kommt, nennt sich heuchlerisch Mehrkorn und schmeckt in der Regel nach Altpapier, auf dem dekorativ ein paar Körner kleben. Wie wenig Brot aus unserer Ernährungskultur wegzudenken ist, wurde uns besonders drastisch vor Augen geführt, als der erste Lockdown bevorstand, von dem niemand genau wusste, inwieweit er unser Leben beeinflussen würde. Innerhalb weniger Stunden wurde durch Panikkäufe eine Knappheit herbeigeführt, die nie und nimmer nötig gewesen wäre. Ich fand mich ein paar Tage später in einem Supermarkt wieder, in dem es keine Eier und keinen Zucker mehr gab. Mehl seit Tagen nicht. Die Leute backen ihr Brot bald selbst, sagte mir der Verkäufer auf Nachfrage, denn auch Hefe gäbe es seit Tagen nicht mehr. Richtig, Hefe lag in keinem Regal, es gab sie nicht im Discounter, nicht im Feinkostladen, nicht im Bioladen. Ich schmiss den Rechner an. Bei den größten internationalen Online-Händlern Hefe ausverkauft, Nachschub auf unbestimmte Zeit unklar. Normalerweise kosten 4 Päckchen Dr. Oetker Hefe nicht mal 1 Euro. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Bei eBay kostete kurz nach dem Lockdown 1 Päckchen 10 Euro im Sofortkauf. 10 Euro. Die Menschen hatten pure Panik. Hat sich Gott sei Dank alles schnell beruhigt, war aber eine interessante Lektion. Wenngleich ich nicht daraus gelernt habe, mich mit Hefe zu bevorraten. Was man bei mir allerdings immer findet, sind Macadamianüsse, Schokolade und Hundefutter, wobei letzteres in diesem Kontext etwas missverständlich klingt. Okay, und Nudeln. Aber die finde ich ja bei Ihnen und euch auch im Schrank. Immer. Richtig? Ja, dann sind wir ja schon an dem Punkt, was du denn eigentlich für eine Gastgeberin bist. Du hast ja eben schon in der Theorie, lässt sich das natürlich immer ganz lässig sagen, dass man sagt, ja, Open House und ich habe einen großen Tisch und kommt und vor, ja. Bei mir gibt's immer eine Nudel. Aber ich denke mal, auch aufgrund deines Berufs wird es nicht so häufig vorkommen, wie man das früher, finde ich, aus so den ersten Wohnungen kannte, in einem bestimmten Alter, dass man ja auch sich viel spontaner bei Leuten gezeigt hat. Ne? Genau. Es ging jetzt nicht darum, ob man den anderen stört, sondern und es gab auch keine Handys, sodass man vorher noch mal sicherheitshalber eine SMS verschickt, sondern ja. Ich bin in der Gegend, ich klingel jetzt mal.
Genau.
Und dann, genau, komm hoch und dann machst du den Kühlschrank auf und guckst, was da ist.
Genau.
Und notfalls gibt es halt ein Brot. Ich bin totaler Abendbrot-Fan.
Ich liebe das auch.
Ich mag das auch. Brotzeit. Und ich mag das auch. Ich habe das neulich mal gemacht als Gastgeberin. Oder das ist schon etwas länger her, aber dass ich wirklich eine lange Tafel hatte, weil ich auch dachte, oh Mann, die will ich alle einladen, aber ich will jetzt nicht für 16 oder 18 Leute ja. kochen. Das ist so. Und dann mit 2 Gänge oder nee, warum mache ich jetzt nicht so ein Abendbrot?
Schön.
Mit richtig frischem Brot und dann reichen auch 3 Käsesorten genau. und eine gute Butter und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, ein paar Gürkchen und tolle Tomaten und sowas. Und alle waren begeistert. Und
super.
Man konnte eben auch 2 Stunden später noch, da stand dann noch und dann griff man nochmal nach und das hat was ganz Schönes.
Das mit dem Spontan.
Genau.
Amerika ist ja leider überhaupt gar nicht so. Also in Amerika, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber ich habe es nie anders kennengelernt und ich habe natürlich nur an der Ost- und an der Westküste gelebt. Aber da wird ja alles confirmed, reconfirmed, Dinner Appointments. Das fing schon an, als die Kinder klein waren, dass man Playdates, wo ich gedacht habe, komm einfach vorbei, pack dein Eimerchen und Schüppchen ein und komm spielen. Nee, da macht man so einen Social Calendar. Fand ich immer wahnsinnig anstrengend. Und so ist es natürlich auch mit Essenseinladungen, dass es immer geplant werden muss. Und dann, you confirm, you reconfirm. Und da denke ich mir, da habe ich schon keine Lust mehr zu kochen, so ungefähr. Aber es ist so, also muss man damit umgehen. Ich mag gerne diese spontanen Sachen, weil ich immer wieder finde, die gelingen am besten.
Mhm.
Jemand kommt, sagt, du, ich bin kurz da, störe ich. Natürlich störst du nicht. Ach du, jetzt haben wir uns verquatscht. Komm, ich koche schnell was. Machst einen Kühlschrank auf, du hast nicht alle Zutaten und du zauberst was.
Es gibt keine Erwartungen. Das liegt natürlich überall dem.
Genau.
Ne?
Genau.
Mhm.
Das mag ich wahnsinnig gerne. Und ansonsten, wenn es geplant ist, finde ich es auch toll. Da muss ich dann immer ein bisschen, wie du auch vorhin sagtest, gegen meinen Hang zum Perfektionismus ankämpfen. Ich liebe Tischdekoration. Also ich, das muss dann auch irgendwie alles sehr...
dann erzähl mal, was nimmst du als Tischdekoration?
Also ich mag wahnsinnig gerne schöne Tischdecken. Ich mag gerne schönes Porzellan. Mal ist es das ganz Einfache, mal ist es das von der Großmutter. Also ich mag gerne Kerzen, ich mag gerne frische Blumen. Also so Sachen, ich mag das dann gerne so ein bisschen... inszenieren.
Aber das von der Großmutter nutzt du auch, weil viele haben sowas für gut.
Nein.
Und dann steht das immer in der Vitrine rum.
Ich nutze alles. Also da geht natürlich auch mein Teller zu Bruch und es gehen auch mal Gläser zu Bruch.
Entweder oder. Süßes oder salziges Popcorn?
Salzig.
Oh, da bist du aber sehr sicher.
Oh ja, auf jeden Fall.
Das gibt's aber auch nicht immer schon oder gab es das in deinem Leben immer schon? Ich habe das sehr spät erst kennengelernt, salziges Popcorn.
Immer schon. Also ich war dann immer überrascht, dass es auch das andere gibt, das Süße. Aber nee, auf jeden Fall salzig.
Porridge oder Eggs Benedict?
Also wenn ich eins nehmen muss oder müsste, dann Porridge.
Beides nicht dein Fall?
Aber beides nicht wirklich mein Fall.
Alles klar. Croissant oder Laugenstange?
Laugenstange.
Oder lacht sie, ja?
Ja.
Und lässt du das Salz dran oder pulst du das ab?
Nee, das lasse ich dran. Es kristallisiert sich jetzt schon bei Frage 3 raus, dass ich eher salzig veranlagt bin.
Ja, stimmt. Aha. Feige oder Granatapfel?
Feige. Granatapfel ist mir teilweise zu anstrengend.
Aber du kennst den Trick. Du weißt, wie man es macht, damit man nicht die Küche renovieren muss.
Nein.
Wie man es, es ist ganz einfach. Du schneidest den Granatapfel in der Hälfte durch, drehst ihn um, hast also sozusagen die angeschnittene Fläche auf deiner Handfläche und nimmst dir eine Suppenkelle und schlägst von doch, also du hältst diese Hand natürlich über eine Schüssel, sodass durch deine leicht geöffneten Finger diese, sowohl der Saft ein bisschen rinnen kann, als auch die Kerne. Aber du schlägst wirklich immer wieder auf diese im Kreis auf diese Schale und die lösen sich ganz, ganz einfach.
Nein.
Das ist ganz einfach.
Muss ich jetzt so alt werden, um das zu lernen?
Ich liebe solche Tricks. Also es gibt, ich habe auch sehr spät erst erfahren, dass man Ingwer am besten mit so einem kleinen Dessertlöffel schält zum Beispiel, weil Ingwer ist ja auch so ganz zickig mit diesen ganzen Rundungen und
genau.
So. Du nimmst die scharfe Kante des Dessertlöffels und pulst damit und die Schale sagt bei jeder Bewegung, hier bin ich, du musst dich nicht anstrengen, es ist ganz einfach. Kuchen oder Torte?
Ich muss dazu sagen, ich bin laktoseintolerant. Aha. Deswegen kommen so ein paar Sachen, die wirklich viel Sahne und Ding drin haben, für mich dann leider nicht in Frage oder Gott sei Dank. Aber Kuchen, ich sag jetzt mal so ein guter Marmorkuchen, wenn ich jetzt wählen müsste zwischen einer Erdbeertorte und Marmorkuchen, würde ich wahrscheinlich den Marmorkuchen nehmen.
Ja. Marmorkuchen ist, finde ich, so der Sport unter den Kuchen. Also so der Vernunftskuchen. Weil so, ich habe mich früher als Kind immer gefragt, weißt du, wenn ein Erwachsener vor so einer Vitrine steht, warum entscheidet er sich für Sandkuchen oder für Marmorkuchen, wenn er auch Schokoladenkuchen oder so einen vierstöckigen Obst-Sahnekuchen nehmen kann? Marmorkuchen, das ist so ernst, aber natürlich ein gut gebackener oder so ein Kugelhopf oder so, der so ein bisschen warm, ist.
So ein bisschen warm.
Gott.
Wie gut.
Kannst du gut backen?
Backen ist nicht meine Stärke. So leidenschaftlich gerne ich koche, backen, und ich weiß auch, glaube ich, warum. Weil du musst dich beim Backen schon an gewisse Mengen halten. Also du musst gewisse, was weiß ich, so viel Gramm von dem, so viel Gramm von dem. Und ich koche ja auch nie mit Kochbuch.
Du improvisierst.
Ja, ich bin eher so nach Gefühl so. Ich bin auch ein Mensch, der keine Gebrauchsanweisungen liest. Und ich könnte mir das Leben ab und zu wirklich leichter machen, wenn ich es täte. Oder würde auch viele Geräte nicht kaputt machen, wenn ich es täte im Vorfeld. Und so geht es mir auch mit, wenn ich mal sage, Desiree, du musst doch einfach nur, aber dann habe ich wieder keine Waage gehabt, dann bin ich in Amerika, dann habe einen Messbecher mit Ounces und Ding, dann sagt mir das nichts. Dann denke ich, was ist jetzt, dann muss ich konvertieren, Gramm in Ounce, ist mir alles schon zu kompliziert. So, das ist dann eher das. Und dann sage ich, nee, also backen, ich kann ein wunderbares Tiramisu machen, das kann ich, und das ist bei mir dann mein höchstes Gefühl von Backen. Aber alles so mit Hefe,
okay,
da wird auch schon schwierig.
Naja, das ist tatsächlich auch eine Kunst. Da muss man schon ein Gefühl für haben oder Lust dazu.
Ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin, die kann wunderbar Sauerteigbrot backen. Und da habe ich die am Anfang am Telefon gehabt und die sagt, du, ich muss jetzt aufhören, der Starter nennt man das auf Englisch. Ich muss mich jetzt um den kümmern. Und ich sage, was musst du machen? Ja, ich mache Sauerteigbrot. Ja. Der startet. Dann sage ich, wieso ruft er dich? Ja, der ruft. Ja. Ich muss jetzt gehen. So
eine Freundin habe ich auch. Und das Brot schmeckt göttlich.
Das ist das beste Brot ever.
Aber sie haben eine Beziehung. Also die hat mir auch, die hat auch gesagt, Bettina, ich würde dir gerne so ein, ja, ein Wort, an das ich mich nicht mehr erinnere, aber Starlet war es nicht. Aber sie wollte mir sozusagen einen kleinen, wie man so bei so Kefirpilze früher so weitergab, dass ich das... Und ich habe ihr zugesehen, wie sie das gemacht hat und es sah bei ihr relativ leicht aus und dann habe ich versucht, das zu machen und ich habe gedacht, gut, wenn ich jetzt mit ein bisschen Routine würde ich es wahrscheinlich auch hinkriegen, vielleicht lasse ich mich auch nochmal drauf ein, weil es so lecker geschmeckt
hat. Irre gut, aber ich dachte dann so, wenn so ein Ding so, das spricht ja dann, also das ist mir dann schon suspekt, sowas im Haus zu haben, ich dachte, wie, und dann musst du nachts um zwei nochmal hin, weil, also irgendwie, ich dachte dann so, I don't know.
Gut, wir gehen zurück zur Laktose. Seit wann weißt du das, diese Intoleranz?
Das war spät. Ich glaube, ich musste 17 werden, nach New York ziehen und überhaupt erstmal erfahren, dass es so etwas gibt.
Wollte ich gerade sagen, denn das ist ja noch nicht so gegenwärtig so lange.
Und in Amerika gab es damals dann schon so Lactate-Tabletten, hießen die. Die konnte man dann nehmen, wenn man irgendwas mit mich zu sich genommen hatte.
Hattest du Bauchschmerzen? Hast du es daran gemerkt?
Ja, also, und ich meine, als Tochter einer Italienerin, die in Italien auch noch zum Teil groß geworden ist, ich meine, Cappuccino war ja so, da hat man ja 3 am Tag von getrunken. Und wer hat mich nie mal gefragt, wieso habe ich immer nach dem Cappuccino so Bauchschmerzen?
Ah, ja.
Also es ging mir lange Jahre schlecht. Und meine Mutter sagte schon als Baby ganz schlimm, weil mit Milch ging nicht.
Mhm.
Aber da hat niemand dran gedacht. Weil es hieß ja auch immer, es gibt nichts Gesünderes
als Milch,
als ein Glas
genau.
Milch. Mhm. Also hieß es auch oft bei uns zu Hause, jetzt trink mal ein Glas Milch, du bist so blass. Und dann hat es mich irgendwie...
Okay, gut.
Und als ich dann 17 war und in New York dann erfuhr, aha, es gibt so eine Unverträglichkeit, da konnte ich natürlich dann was dagegen tun, nämlich es erstmal weglassen und in der Zwischenzeit, Gott sei Dank.
Heute kann man es super substituieren.
Kann man alles super. Mhm. Und ich habe auch bei meinen Kindern, bin ich das Risiko, als sie Babys waren, gar nicht erst eingegangen, sondern habe sie gleich von Anfang an mit natürlichem Soja, mit Sojamilch dann auch gleich als Baby schon.
Okay. Gibt es noch eine Sache, die du nicht verträgst oder die du nicht isst, wo du dich jetzt umgestellt hast?
Jetzt im Alter älter werden, aber da haben Ärzte auch gemeint, das gibt es oft, wenn du laktoseintolerant bist, dass irgendwann auch eine Glutenunverträglichkeit dazukommt. Und das merke ich jetzt. Also so ein, was du vorhin meintest, so gutes Laugenbrötchen oder so ein, also das ist auch nicht das, was mir bekommt.
Und passiert es dann trotzdem, dass du dir sagst, weißt du was?
Ja. Okay. Ich denke dann immer, also ich könnte jetzt auf diesen normalen Nudelteller verzichten, dann würde es mir vielleicht nachher besser gehen, aber nee, mache ich morgen.
Du kannst aber auch gegensteuern, ne? Du kannst dann auch sicherlich Tabletten nehmen, dass es nicht ganz so schlimm
wird. Das ist nicht ganz so schlimm,
ne?
Genau.
Okay, gut. Und hast du dir aus Vernunftsgründen oder aus umweltpolitischen Gründen, was sich ja nicht ausschließt, auch angefangen, dich anders zu ernähren, was zum Beispiel Fleisch oder Fisch oder so angeht?
Ich kann jetzt noch nicht sagen von mir 100%, ich esse nie rotes Fleisch, weil es kommt vor, dass ich mal ein Stück irgendwie Wurst vielleicht irgendwo, aber dass ich Fleisch kochen würde, rotes Fleisch auf keinen Fall. Also wir zu Hause, wenn ich koche und ich entscheide, was auf den Tisch kommt, dann gibt es also eigentlich nur Fisch oder Huhn und ansonsten gar nichts. Fisch tue ich mich schwer drauf zu verzichten, weil ich auch Sushi so mag. Das heißt, da tue ich mich schwer. Alles andere kann ich wirklich drauf, also brauche ich überhaupt nicht.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Du hast vorhin von Gebrauchsanweisungen gesprochen und von Geräten, die du kaputt gemacht hast. Sind wir, oder vielleicht kaputt gemacht hast, keine Ahnung. Hast du denn auch im Küchenbereich, im Essbereich, irgendwelche Anschaffungen, die komplett überflüssig waren? Wo du dir gesagt hast, da habe ich mir ganz viel von versprochen und gedacht, ich mache das, ich esse das, ich glaube, was zum Beispiel?
Ganz viel. Ich glaube, die Hälfte der Maschinen, die rumstehen, komischerweise haben es nicht wirklich in mein Leben geschafft.
Zum Beispiel.
So. Also ich sag jetzt mal so, darf man das sagen, so ein Thermomix?
Darf man sagen, weil die meisten sind Fans. Insofern darf man auch mal sagen, dass jemand nicht so begeistert
also ist. Also ich habe das wirklich gemacht, weil so viele davon begeistert sind auch natürlich und mir auch davon erzählt haben. Komischerweise für mich, weil es mir den Kochprozess nimmt.
Ja.
Das ist es so. Und ich liebe ja diesen Kochprozess. Insofern... Gut, jetzt gehöre ich auch nicht zu den Menschen, die, außer wir haben Lockdown, die jeden Tag 3-mal pünktlich für Familienessen auf dem Tisch haben müssen. Das heißt, da erleichtert es das natürlich ganz bestimmt. Aber wenn ich eine Suppe koche, ich schnippel das Gemüse gerne und es ist für mich wie eine Meditation und gucke auch gern zwischendurch in den Topf rein, ob die dann jetzt so wird, wie ich mir das vorstelle. Insofern, dass es überhaupt nicht funktioniert. Ich bin auch immer noch die, ich meine, es gibt großartige Töpfe und alles und ich bin auch immer noch die alte Pfanne von meiner Oma benutzt, wenn es ums Braten geht. Ja, ich überlege gerade so, ich bin auch noch so ich sag jetzt mal, wenn du Eiweiß schlägst, das mache ich auch noch mit dem Schneebesen normal. Da gibt's ja auch alle möglichen Geräte, die einem das auch erleichtern.
Wie, du machst mit der Hand? Schlägst du Eiweiß steif?
Ich schlag Eiweiß steif mit der Hand und ich mache auch Mayonnaise selbst mit der Hand und schlag das.
Mein lieber Charlie.
Und wie gesagt, auch Zwiebeln ist ja auch sowas. Da gibt's ja auch diese Geräte, wo du das selbst machen kannst. Mache ich auch. Aber wie gesagt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich diesen...
Du magst das.
Alles vorzubereiten, die Sachen, die man so braucht, das hat was Meditatives für mich.
Morgen kommen 8 ganz interessante Leute, die du teilweise... Und du willst die so ein bisschen beeindrucken. Was kochst du?
Also ich finde ja immer schön, wenn Leute kommen, dass man irgendetwas kocht, was man so vorbereiten kann, vielleicht am Abend vorher schon, dass man auch... Teilhaben kann an dem Abend. Insofern, das geht jetzt gegen das, was ich gerade eben gesagt habe mit dem Fleisch. Aber ich bin bekannt für meine guten Ossobuccos. Insofern, die tue ich dann am Abend vorher schon vorbereiten, anbraten und auch dann schon in das Gemüse, in die Soße reinlegen. Und die sind dann am Tag danach effektiv schon, also schmecken auch besser.
Sag mal etwas genauer, wie du das machst.
Also Ossobuco ist klar, oder? Kalb Ossobuco mit dem Knochen in der Mitte. Die tue ich dann erstmal ein bisschen mit Mehl bestauben und ein bisschen Salz und Pfeffer. In meiner Lieblingspfanne von meiner Oma tue ich die von jeder Seite mal ein bisschen anbraten, so dass sie wirklich ein bisschen braun sind und eine schöne Farbe bekommen. Dann nehme ich sie, wenn das der Fall ist, raus aus der Pfanne und dann tue ich in diese Pfanne, lasse ich das Fett, was übrig bleibt, lasse ich drin. Und dann fange ich an, Zwiebeln anzubraten, tue ich dann zu, dann je nachdem Tomaten zum Schluss, tue ich Sellerie, tue ich Karotten, Knoblauch, Tomaten, sehr viele Kräuter. Ja, dann tue ich das alles irgendwie zu einer richtig guten Gemüsesoße, erstmal so, dass es Form kriegt. Und dann lege ich meine Ossobuccos da wieder rein und dann lasse ich die köcheln. Und das kann köcheln bis zu 3 Stunden. Das ist oder mach sie dann aus und warte und am nächsten Tag, wenn
es also das dann zieht geht, dann mit unterm Deckel, du machst einen Deckel drauf.
Deckel drauf und das zieht dann, genau. Oder was ich gerne mache, ist so Huhn im Römertopf. Das ist auch so etwas, was man super vorbereiten kann mit Zitronenhuhn, mit ganz viel Kräutern und Zitronen. Eben, dass du am nächsten Tag nicht nur in der Küche stehst. Was ich immer habe, also jetzt in Luxemburg, ich habe eigentlich immer gewaschenes, vorbereitetes, geschnittenes Gemüse, um eine Gemüsesuppe zu machen. Also so Pot-au-feu nennen wir das.
Also für die Tage, in denen du eben nicht in the mood bist. Du willst es haben, du willst nichts bestellen, du willst nicht irgendeinen Quatsch essen, aber du hast auch nicht die Zeit oder nicht die Lust zu schneiden.
Genau, dann habe ich das schon vorbereitet. Das habe ich dann so in so einer Tüte schon vorbereitet. Da ist dann meinetwegen eine Sellerieknolle drin, Möhren, ein bisschen Petersilie. Also alles, was man so in der Gemüsesuppe tut. Das ist eigentlich immer da. Was ich auch meistens habe, ist ein Hühnchen, ein Biohuhn irgendwie eingefroren, weil ich Hühnersuppe sehr mag. Ist auch so, glaube ich, so eine Sache für mich, das hat so mit Zuhause, mit
Geborgenheit,
so eine Hühnersuppe hat damit zu tun.
Also ich finde, da muss man sich auch nicht für schämen, wenn man sich da ein bisschen paradox oder absurd verhalten hat, weil einfach... Niemand wusste, manche waren cool, okay, die waren halt cool, aber die nicht cool waren, die wussten halt nicht, was passiert. Wird die Lebensmittelversorgung gewährleistet sein? Das ist ja auch so eine Sache, ich war fasziniert davon, dass das einfach weiterging. Es ging einfach weiter. Und klar, es gab so ein paar leere Regale und so weiter, aber letztendlich profitierten wir davon, in einem wahnsinnig reichen Land zu leben, das eine große Vielfalt hatte. Ich konnte 80 verschiedene Käse kaufen nach wie vor. Ich weiß nicht, wie es in Amerika war, ob das vielleicht nochmal eine andere Situation, wie würdest du es beschreiben?
Also mich hat es überrascht. Ich war überhaupt nicht wirklich so drauf vorbereitet, konnte mir auch nicht wirklich vorstellen, dass man wirklich irgendwann das Problem hatte, dass es keinen Reis mehr gab zum Beispiel. Mhm. Also einen bestimmten Reis. Okay. Also ich liebe Risotto. Auf jeden Fall in Amerika, in L.A. gab es irgendwann diesen Risotto-Reis nicht mehr. Und ich hatte wirklich zwei Freunde eingeladen, wo sich der Mann immer ein Risotto von mir wünscht. Ich musste den mit einem Notreis machen, also halt einer anderen Sorte. Aber Risotto-Reis gab es nicht mehr. Es gab auch ganz, ganz spärlich Nudeln.
Ja, das, die waren hier ja auch, wie du wahrscheinlich weißt, irgendwie
Hefe
ausverkauft.
Hefe gab es nicht mehr.
Genau, Hefe gab es nicht mehr.
Auch nicht mehr, also hat mich jetzt nicht so irritiert.
Nein, das war interessant, dass man so denkt, jetzt fangen die Leute wieder an, was wollt ihr jetzt selbst, Brot backen? Plötzlich, also aus der Not heraus, nicht aus der Lust heraus, sondern aus der Not heraus.
Bei mir hat es aber so bewirkt, im Gegenteil, ich habe weniger eingekauft als im normalen Alltag, weil für mich wurde dieses alle drei Tage rausgehen, einkaufen, wurde meine Aufgabe, meine Beschäftigung. Normalerweise renne ich in den Supermarkt, man macht das, wie oft ertappt man sich, man hat noch das Handy am Ohr, telefoniert, im Auto schon, nimmt es dann mit, rennt raus, nimmt den Wagen, kriegt diese ganzen Schritte gar nicht mehr mit, haut den Wagen voll, steht sogar teilweise noch an der Kasse mit dem Telefon am Ohr und sagt, du, ich muss mal kurz bezahlen, ich melde mich wieder. Und auf einmal wurde das alles wieder so bewusst. Mhm. Also nicht, dass ich mir jetzt den Apfel angeguckt habe, aber okay, ich kaufe jetzt für drei Tage ein. Was brauchen wir? Was machen wir? Was koche ich heute? Was koche ich morgen? Und ich fing an, trotz dieser Pandemie, die irgendwo bedrückend natürlich auch war am Anfang, obwohl man noch gar nicht genau wusste, was auf uns zukommt, auch beängstigend, aber ich habe gewisse Dinge wieder so schätzen gelernt. Mhm. Das wurde so bewusst wieder. Bewusst gucken, was gibt es, bewusst gucken, was mache ich daraus. Und wenn es das nicht gibt, okay, dann mache ich was anderes. Ich konnte dem etwas Positives abgewinnen und versuche das auch beizubehalten. Klar, wir sind noch in so einer Situation, aber der Mensch gewöhnt sich auch sehr schnell an Dinge. Mhm. Und diese bewussten Schritte möchte ich nicht verlieren wieder. Mhm.
Absolut, total. Also ich glaube, so dieses sich besinnen auf. Ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen tatsächlich erstmal mit einer Furcht einherging, dass man sich wirklich erstmal bevorratet hat mit bestimmten Dingen, ohne genau zu wissen, weil man konnte es nicht einschätzen. Ne? Also dass ein bestimmter Risotto-Reis nicht mehr da ist, zeugt ja schon davon, dann nimmt man halt einen anderen, dann wird das Risotto, aber es gibt Reis. So. Es gibt diese Grundversorgung war ja irgendwie immer gewährleistet und dass sich aber unsere Generation zum ersten Mal überhaupt Gedanken darüber gemacht hat. Ja, so absolut. Richtig, also aus einer Betroffenheit heraus. Es werden sicherlich Menschen, die in anderen Ländern gelebt haben, vielleicht schon mal eher damit konfrontiert worden sein, dass diese Art der Vielfalt, die wir ja hier auch in jedem Ökomarkt, in jedem Biomarkt, in jedem Supermarkt haben, schon in jeder Nachttankstelle, wo es im Grunde schon ein Sortiment gibt, wo man so sagt, okay, wow, was wir alles haben.
Ich habe das noch erlebt, als ich, wann war das, vielleicht 86 oder so, war ich mal 4 Monate zu Dreharbeiten in Jalta in Russland. Und es war das Jahr, wo Tschernobyl passierte, weil irgendwann war so Informationsstopp und wir hingen rum und wussten nicht, was passiert war. Und da war das passiert. Und dann dachten wir, oh, und wir kamen auch nicht mehr raus. Aber was ich erzählen will, ist, wir haben dort, da habe ich das zum ersten Mal so erlebt, es gab jeden Tag Gurken und Sauerrahm. Es gab sonst nichts. Und irgendwann gab es, das war dann ein Highlight, ein rote Beete, ein Borschtsuppe. Und dann irgendwann wurde das so ein Happening, dass mal jemand anrief und sagt, du, ich war am Wochenende, bin ich da und da hingefahren, da gab es einen Markt, da gab's eine rote Tomate. Ich habe eine Tomate gegessen.
Ja, ja.
Und dann kriegte das alles so. Und das meine ich. Also ich habe das erlebt in Russland, also nur 4 Monate erlebt. Deswegen, wir leben schon in so einem Überfluss. Ich rede mich jetzt hier um Kopf und Kragen, merke ich gerade, aber ich sage jetzt nicht, dass so eine Krise was Gutes ist, auf keinen Fall, bitte nicht missverstehen, aber einfach sich mal besinnen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Regale immer voll sind.
Ja,
wir haben uns halt leider so dran gewöhnt, dass immer alles da ist.
Und zum Schluss das Dessert.
Also jetzt kommt der Kellner und sagt noch, es gibt noch was aufs Haus, möchten Sie einen Espresso, einen Cappuccino, einen Kaffee und möchten Sie einen Schnaps?
Also dann würde ich einen Espresso nehmen und wenn, es gibt ab und zu mal vielleicht so 3-mal im Jahr, wo man das Gefühl hat, ach komm, dann trinke ich einen Schnaps mit, dann würde ich jetzt meiner Herkunft treu bleiben und wahrscheinlich
Ramazzotti.
So eine Ramazzotti con ghiaccio senza limone.
Okay, ich danke dir sehr.
Danke.
Es war ganz schön.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentinnen Kate Kubel und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.